Ich habe heute nur wieder einen Satz ausgewählt und kurioserweise aus einem Predigtext, den wir erst neulich hatten, am Israelsonntag über Römer 11. Und da war ein Satz drin, mir so wichtig geworden, dass ich ihn damals ausgeklammert habe und gedacht habe, da muss man noch einmal drüber sprechen. Das ist so ein Faustpfand des Glaubens. Da kann man sich dran halten in den dunklen Stunden. Das ist eine Ermutigung für Verzweifelte, für Resignierte, für Depressive. Römer 11, Vers 29. Gottes Gaben und seine Berufung sind unwiderruflich. In der alten Luther-Übersetzung hieß es, Gottes Gaben und seine Berufung können ihn nicht gereuen. Herr, hilf uns zum Verstehen. Amen. Jetzt liegen wieder die Herbstnebel über unserem Land und die Autofahrer, die nachts unterwegs sein müssen, die fürchten diesen Nebel. Das ist sehr riskant, wenn man über eine Landstraße oder die Autobahn fährt und dann kommen diese Nebelbänke. Dann sagen sie, man muss die Geschwindigkeit reduzieren. Aber so langsam, wie man eigentlich fahren müsste, fährt ja doch keiner. Sichtweiten unter 20 Meter, heißt es oft in den Verkehrsmeldungen. Wer kann denn mit solch einer Geschwindigkeit fahren? Da bleibt ein Risiko. Die Angst. Erinnern Sie sich, wo Sie auch mal gefahren sind, dann noch im Dunkeln, wo Sie gedacht haben, jetzt stelle ich am liebsten den Wagen hin, das ist zu gefährlich. Ich fahre ins Dunkel und wenn da wirklich ein Hindernis steht, vielleicht ineinander gefahrene Autos, ich pralle ja mittendrauf, unheimlich, so ins Dunkel zu fahren, ohne dass man etwas sieht. Und so kommt vielen Menschen das Glauben vor. Die sagen, das kann ich doch nicht. So einfach in den Nebel hineingreifen. Ich kann doch mein Leben nicht Gott anvertrauen, sagen junge Leute. Ich bin überzeugt, dass es Gott gibt, aber ich sehe ihn nicht. Das ist mir viel zu gefährlich. Da weiß ich gar nicht, kommt da nicht ein Abgrund, in den ich falle? Ich kann doch mein Lebensschicksal nicht einfach blind an Gott binden. Das ist ein verbreiteter Gedanke heute, dass viele sagen, das ist doch ein Wagnis, ein Schritt ins Unbekannte. Nein, das ist völlig falsch. Das stimmt nicht. Das ist kein Schritt ins Unbekannte. Das stimmt, dass Sie Jesus nicht sehen können. Das ist nicht neu. Aber dort aus dieser Nebelbank hören Sie seine Stimme. Ganz klar, ganz verständlich. Und er ruft Sie und sagt, komm, fürchte dich nicht, ich bin da. Und er sagt, greif doch hinein. Wie die jungen Freunde gesungen haben, Herr, ich vertraue dir. Da, ich bin wirklich erfahrbar, hörst du mein Wort? Dann gibt es immer wieder Leute, die sagen, aber ich fühle nichts. Ja, davon hat uns Jesus auch nichts versprochen, dass wir etwas fühlen. Er hat uns auch nie versprochen, dass wir etwas sehen. Es wäre töricht, sie würden stehen bleiben und sagen, aber Herr, ich habe noch keine Bestimmtheit in mir. Es steht nie etwas davon da, dass sie etwas Bestimmtes in sich fühlen. Jesus spricht nie von Empfindungen, die sie haben müssten. Er spricht von einem Schritt. Und immer wieder spricht er von diesem Schritt. Und ich kann nicht anders, als das Evangelium immer wieder dort so vor Ihnen zu betonen, wie es Jesus selber gesagt hat, dass eben auf diesen einen Glaubensschritt alles ankommt. Ich höre sein Wort. Das ist das Einzige, was meinen Glauben nährt und stärkt. Dieses Wort wäre verwechselbar. Es klingt wie Menschenwort an mein Ohr. Aber ich kann es prüfen über meinem Gewissen. Und ich kann die Wahrheit dieses Wortes nachdenkend noch einmal durchsinnen. Ist das wirklich so, was er mir sagt? Und dann ruft er mich, ja, komm zu mir. Vertraue dich mir an, ich kenne dich. Leg dein Leben in meine Hand. Manche schrecken davor zurück und sagen, aber Herr, ich habe noch Probleme in meinem Leben. Ach, wenn Sie warten wollen, bis Sie Ihre Probleme bewältigt haben, das wird nicht gelingen. Kommen Sie zu ihm. Andere sagen, ich habe noch nicht genügend Erkenntnis. Wenn Sie warten, bis Sie genügend Erkenntnis haben, Ich kann nicht warten, bis ich genügend Erkenntnis habe. Ich kann mich nur unfertig, unheilig und unrein ihm immer neu ausliefern. Er ruft mich und er sagt, das ist kein Abenteuer, sondern das ist der gewisseste Weg. Komm zu mir, vertrau dich mir an. Darüber will ich heute sprechen, dass sein Wort immer gültig ist, dass er uns gibt und dass er uns sagt. Aber da muss ich zuerst noch einmal über die nagenden Zweifel reden. Die Zweifel spielen in unserem Leben eine viel größere Rolle und die setzen unserem Glauben zu. Und dann sagen wir, das stimmt mit diesem Bild und der Nebelbank, dass ich da nicht hindurchgreifen kann und nicht sehe. Es wird heute sehr viel über Glaubenszweifel gesprochen. Ich meine, die schlimmsten Glaubenszweifel liegen gar nicht in den Gedanken. Die liegen gar nicht in unserer oft so eingebildeten großen Weisheit. Mir kommen die größten Zweifel immer wieder über meinem Leben. Kann ich denn noch einmal zu Gott hintreten? Hat er denn nicht schon längst seinen Bund mit mir aufgekündigt? Er hat doch schon so oft mir seine Vergebung zuteilwerden lassen. Und ich bin ein so untreuer Mensch. Ich liebe ihn ja gar nicht. Und dann verstoße ich sein Wort und dann lasse ich ihn links liegen und ich liebe die Dinge viel mehr als ihn. Hat Gott nicht die Geduld mit mir verloren? Hat er mich vielleicht nicht abgeschrieben? Und ich merke immer wieder, wenn Christen etwa in schweren Krankheiten leiden müssen, dass sie diese Frage ganz stark umtreibt. Hat mich Gott nicht abgeschrieben? Hat er mich nicht endlich fallen lassen? Es wäre ja sein gutes Recht, dass er mich aufgibt. Die schlimmsten Glaubenszweifel kommen nicht aus rationalen Gründen, sondern kommen über die Erfahrung der Sünde meines Lebens. Und dann nagt der Zweifel und ich höre die Botschaft, ich höre die Gottesworte. Dann kann es so schön sein wie in Bethesda, wo das noch an der Wand hängt. An einem schönen Spruch, es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen. Aber da liegt ein Kranker drunter, der sagt, mir kann es doch nimmer gelten. Ich habe doch Gott so oft mit Füßen getreten. Das ist doch wirklich nicht mehr für mich. Reut es Gott nicht? Darüber will ich jetzt reden. Das ist der Zweifel. Kann es Gott nicht doch reuen, dass er mit mir einmal angefangen hat? Wenn er sich einen Frommeren geholt hätte, die Mutter Teresa vielleicht und den Franz von Assisi, aber doch nicht mich, der ich ihn schände und sein Gebot verdrehe. Die Geschichte der Christen ist eine fortwährende Anfechtung, wo die Gott berufen hat, Gott so viel Schande machen, dass da Gott nicht den ganzen Betrieb aufgibt, dass ihn das nicht schon lange reut und dass er sagt, ich will nichts mehr von denen wissen, ich mach da nicht mehr weiter, das ist die Anfechtung. Da draußen haben wir unseren Hof mal frisch geteert, waren wir ganz glücklich, wie der fertig war. 4 Wochen später kam die TWS und riss alles wieder auf. Mich hat's gereut, wegen ein paar lumpigen Mark, dachte ich, so macht man heute das Geld kaputt. Mich reut Geld. Reut das Gott nicht, wenn was viel Kostbares umsonst investiert war. Nicht Teer, nicht Straßenbelag, sondern wenn Gott seine Liebe umsonst in unserem Leben investiert hat. Das muss ihn doch reuen. Neulich sah ich im Garten eines Bekannten Tomaten hängen. Die ganze Staude war voller Tomaten, aber sie waren alle grasgrün. Dann habe ich ihn gefragt, ob er nicht viel Mühe an diese Tomatenstauden gerückt hat. Dann sagt er, den ganzen Sommer über hat er sie gepflegt und gehegt, aber sie wurden nicht mehr rot. Die ganze Mühe war umsonst. Ich sage, reut's dich nicht? Oh, das reut mich schon. Bin morgens manchmal, erzählt er, früh aufgestanden vor der Arbeit, um noch im Garten zu arbeiten. Umsonst, es reut mich. Reut es Gott eigentlich nicht? Ein anderer, der hat sein Auto 7 Jahre und dann hat er sich überlegt, lohnt es sich noch ein Getriebe einzubauen? Dann hat er es einbauen lassen. 1600 Mark hat es gekostet. Und 3 Wochen später gab der Motor den Geist auf. Und dann muss er es doch zum Verschrotten tun. Es reut ihn. Ich habe noch so viel investiert. Ja, da frage ich mich, da muss es doch Gott auch reuen. Das muss ihm doch leid sein. Da hat er so viel gegeben für mich. Andere Leute hat er links liegen lassen. Er hat gehofft, wenn er mich holt, wenn er sie holt, da wird ihm zur Ehre etwas daraus kommen. Wir würden in seinen Geboten wandeln, wir würden Licht und Salz für unsere Umgebung sein. Gott hat gedacht, das wäre ein Brückenkopf in unserer Nachbarschaft. Ach was, unsrethalben wurde der Name Gottes gelästert. Das ist mir eine Anfechtung. Reut es Gott nicht? Kann ich ihm wirklich noch vertrauen? Und da steht in der Bibel doch, das ist ein voller Widerspruch zu dem Wort, das wir hier haben, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Es reut Gott. Es reute Gott, dass er Menschen gemacht hatte. Ich finde das so großartig, dass die Bibel kein Dogmenbuch ist, sondern dass die Bibel ein Buch des Lebens ist, wo man sieht, wie Gott das Kummer bereitet, wenn Menschen ihn verunehren und wenn Menschen ihn verlassen. Es reut Gott, da zerbricht schier das Herz bei Gott, da kommen alle seine Pläne durcheinander. Und er will doch nicht die Menschen verderben und er muss sie verderben. Wenn da noch einer so leichtfertig spricht, wie kann Gott ein lieber Gott sein? Und es reut ihn und es kann ihn doch gar nicht reuen und es darf ihn doch gar nicht reuen. Und das Wort kommt ein zweites Mal vor. Der erste König Israels, Saul, war eingeführt und dann hat er Gottes Gebot wieder übertreten. Es reute Gott, dass er Saul zum König gemacht hatte. Und wenn ich das lese in meiner Bibel, dann will ich sagen, Herr, ich bin gar nichts mehr wert vor dir. Ich verstehe, dass du bei mir jetzt auch meinen Namen ausradierst aus dem Buch des Lebens. Ich bin's nicht mehr wert, dass du bei mir noch einmal anfängst. Und dann steht da, Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Aber wie war's dann mit Saul? Und dann sagt Gott, und über Saul stand's dennoch bis zum Schluss seines Lebens. Ich habe ihn bis zu seiner Todesstunde die Hand hingestreckt. Gott ist nicht ein Mensch, dass es ihn gereuen könnte, dass er das aufkündigen könnte. Gott ist nicht so ein kleinkarierter Verwaltungsstellenleiter eines Pfarramts, das ihn reut, das bisschen Teer, das wieder neu draufgeschmiert werden muss. Gott reut das nicht. Gott investiert so viel an Liebe. Und wenn Sie das Bild der Tomatenstaude nehmen, dann hat Jesus dieses Bild genommen und ich will noch mal ein Jahr drum herum graben und noch einmal warten, ob er nicht Frucht bringt. Gott hat eine unsagbare Geduld mit Ihnen und das ist jetzt so wichtig. Für meinen Glauben habe ich einen festen Grund, auf dem ich gründe. Er zieht seine Liebe nicht von mir zurück. Seine Berufung steht. Er hat einmal meinen Namen gerufen. Ich bin ihm wichtig. Und das steht über unserem Leben. Ich darf ihm vertrauen, auch in dunkler Nacht. Auch wenn alles verloren erscheint, auch wenn meine Sünde gen Himmel schreit, auch wenn ich selber Gott nur Schande mache, er steht zu seiner Berufung. Weil du so wert bist, geachtet in meinen Augen, musst du auch herrlich sein. Und ich hab dich lieb. So niedersetzt Jesus die Schwelle an, komm doch zu mir. Genau da an dieser Stelle denken Leute, das ist viel zu einfach, so, das ist viel zu leicht, da hinüberzugehen. Sie meinen, sie müssen zuerst vor Gott etwas leisten, etwas darbringen können. Der Schritt zum Glauben ist der Schritt zum Frieden, zur Gewissheit, komm. Der Schritt in die Nebelbank und die Stimme Jesu ist fest. Und er sagt, du kannst nicht betrogen werden, weil meine Berufung bleibt. Und red nicht dauernd von Saul, auch über Saul stand's fest. Und es hat mir gefallen, selbst über der Sünde des Sauls noch herrlicher mein Erbarmen zu machen, als ich den Hirtenjungen von Bethlehem berief. Gott kann über der Sünde des Menschen noch viel größer sein Erbarmen machen. Zweitens, da wackelt nichts. Ich musste also zuerst vom nagenden Zweifel noch einmal sprechen. Sie sollen nicht sagen, ich würde vom Zweifel nicht viel halten. Teil vom Zweifel wirklich nicht viel, der lähmt uns im Glauben, aber wir reden drüber. Und wenn manche denken, die Frommen haben keine Zweifel, die Frommen haben die schlimmsten Zweifel. Viel schlimmer als die Atheisten, die vor lauter Krips nicht glauben können. Die haben handfeste Zweifel an sich selbst. Und sie können glauben, weil Gottes Gaben und Berufung ihn nicht gereuen können. Da wackelt nichts. Samuel kam dann zu Saul und sagte ihm ein Wort, das müsste man eigentlich auswendig lernen. Ich habe mich gefreut, wie die jungen Leute ihre Liedtexte auswendig können. Die brauchen sie nicht mehr lernen, aber lernen sie Bibelworte, damit sie es wissen in der Anfechtung. Da sagt Samuel zu Saul, es war die letzte seelsorgerliche Unterredung mit ihm. Nochmal ein Zeichen, Gott wirft dich nicht einfach weg, aber Gott kann auch fünf nicht gerade sein lassen. Der lügt nicht, sagt er zu Saul, der Israels Ruhm ist und es gereut ihn nicht, denn er ist nicht ein Mensch, das ihn etwas gereuen könnte. Gott rechnet nicht und sagt, das war die Fehlinvestition mit Saul. Gott sagt nicht, da habe ich so viel Zeit dran gerückt an diesen Mann, den habe ich mir langsam aufgebaut und jetzt ist alles umsonst. Gott sagt, es reut mich nicht, nie war seine Liebe vergeblich. Wir würden als Menschen sagen, aber irren, kann doch jedem mal passieren. Wer hat sich nicht schon am Telefon verwählt und wir sind mal so tappig, dass uns so kleine Fehler unterlaufen und dass uns Irrtümer unterlaufen und dass wir uns täuschen in einem Menschen. Warum soll sich Gott nicht in einem Saul täuschen können? Und dann sagt Gott, nein, ich bin nicht ein Mensch. Ich irre nicht, sondern meine Berufung, die steht, ich will mit einem Menschen zum Ziel kommen. Da war einst der Prophet Biliam, der sollte ja dem Volk Israel fluchen. Und da war er von einem König gegen Geld gekauft, war bestochen worden. Und der Biliam war bereit, er war käuflich und sagt, das wäre gut und Geld kann ich immer brauchen. Und dann zog er aus, um Israel zu fluchen. Aber der Herr trat ihm entgegen und hindert ihn. Und da kommt dieses Wort, wo Biliam dann plötzlich nach dem Segen von Balak zur Rede gestellt wird. Warum segnest du Israel? Ich habe dich doch bezahlt, dass du fluchst. Dann sagt er, ich kann ja nicht gegen Gott angehen. Und wenn Gott mir das andere Wort gibt, dann muss ich Gott gehorsam sein. Gott ist nicht ein Mensch, das ihn etwas gereut. Sollte er etwas sagen und nicht tun? Und das wurde mir im Glauben wichtig. Dann habe ich in meinem Glauben gewissen Grund zum Festhalten dran. Da sagt mir Gott, worauf ich mich verlassen kann. Er gibt mir sein Wort. Er lügt mich ja nicht an. Seine Gaben, das sind, im Griechischen steht da sein Charisma, seine Charismata. Seine Gnadengaben, die er mir einmal angeboten hat, die gelten unverbrüchlich. Sie gehen nicht auf eine Nebelbank zu. In ihrem Glauben haben sie gewissen Grund, ganz gewissen Grund. Wir haben gerade im Psalm 33 in der Schriftlesung gehört. Was er zusagt, das hält er ganz gewiss. Von der Seite Gottes her wird sein Bund nicht in Frage gestellt. Und wenn sie ihn so oft geschmäht haben, steht heute Jesus da und sagt, fang an, mir zu vertrauen und mir zu glauben. Dein Leben wird im Lichte sein, nicht in der Nebelbank. Es ist kein Wagnis mit dem Glauben, das ist nicht wahr. Es ist ein gewisser Weg, das Glauben, weil ich den Grund habe, sein Wort. Das ist in der Bibel durchgängig, dass das Wort Jesu so genommen wird. Dann sagt Gott, dass er sogar einen gewissen Grund geben konnte. In Hebräer 6 heißt es, Gott wollte beweisen, dass sein Ratschluss nicht wankt. Darum hat er einen Eid hinzugetan. Das Schwören, das ist bei uns vor Gericht nötig, um eine Sache zu unterstreichen. Gott hat das noch einmal beschworen, dass er seine Güte nicht von uns abwendet. Und dann stehen Menschen da und zweifeln. Sie haben viel schlechte Erfahrungen mit Menschen gemacht, ich weiß. Sie haben da mal einem Vertrauten sind auf die Nase gefallen und einer hat sie betrogen, der war es nicht wert. Ich weiß, wie viel man schon aufgesessen ist und wie nach der Wahl und vor der Wahl die Dinge oft ganz anders aussehen und wie in unserer ganzen Welt so viel Unwahrhaftigkeit herrscht. Aber bei Gott. Darum sind die Zweifel so böse, weil sie aus Gott einen Lügner machen. Und da tasten sie Gottes Ehre an. Er bleibt bei seiner Berufung. Seine Gaben und seine Berufung sind unwiderruflich. Ich habe das nicht gerne, wenn man seine Glaubensgewissheit auf Sakramente gründet. Ich höre das nicht gerne, wenn man heute in Predigten sagt, aber ich bin doch getauft. Weil unser Taufen manchmal so viel von einem bürokratischen Vorgang in der Volkskirche an sich hat. Das hat Gott mir in der Taufe sagen wollen. Da ging es ums Wort. Und die Taufe hat ihre Kraft nur vom Wort her, nicht vom Wasser. Vom Wort. Und das Abendmahl hat seine Kraft nicht vom Wein und nicht vom Brot, sondern vom Wort. Dass Gott es mir sagt, für dich in den Tod gegeben, damit sie in den dunklen Stunden ihres Lebens nicht wanken, nicht abirren und nicht müde werden, sondern dass sie sagen, ich glaube dir und ich vertraue dir. Und Jesus hat es noch einmal bestätigt. Da gibt's gar keine Frage und kein Zweifel darf auf ihrer Seite mehr sein. Eher können Himmel und Erde vergehen. Es können Berge weichen und Hügel hinfallen. Erdbeben in Algerien hin oder her. Meine Gnade kann gar nicht von dir wegweichen und kann nicht abgezogen werden, sei was wolle. Und wenn alle Menschen gegen sie reden, Gott weicht nicht von ihnen, er legt die Hand auf sie. Und das müssen sie wissen. Das spricht er ihnen zu. So treu ist er. Die neue Übersetzung, die hier gebraucht ist, ist noch viel schöner. Sie sind unwiderruflich. Es ist gar nicht mehr möglich, dies einer Revision zu unterziehen, weil Gott bei seiner Treue bleibt. Da bin ich beim letzten Punkt. Darum ist Glaube gewiss, muss gewiss sein. Das ist eine tödliche Not heute unter den evangelischen Christen, wenn man sich umhört und fragt, bist du gewiss in deinem Glauben? Dann sagen die, gewiss, ich würde das nicht sagen. Manche sind so nett unter unseren Predigthörern, die denken immer wieder, das sei so eben doch vielleicht von mir nur eine Einseitigkeit. Und das sei nicht biblisch. Ich nötige sie, das über ihrer Bibel noch einmal durchzuprüfen, ob das nur eine Schiffbuchlehre ist oder ob das vom Wort Gottes kommt, mit der Gewissheit des Glaubens. Jesus will nicht, dass wir schwanken. Er will nicht, dass wir sagen, ich hoffe, Herr, aber gewiss bin ich nicht. So wenig wie meine Frau und ich an der Liebe zweifeln sollen. Wir haben einen Bund miteinander. So will Jesus das Verhältnis mit ihm in einem festen Bund wissen. Er will, dass sie Ja dazu sagen. Er will nicht, dass sie dauernd hin und her geworfen sind in der Angst. Natürlich geschehen schwere Dinge, die sie aus der Bahn werfen wollen. Aber dass sie dann ruhig, fröhlich sagen können, Herr, ich vertraue dir. Auch dann, wenn es ganz dunkel um mich wird, wenn ich nichts mehr sehe und nichts mehr fühle, dann habe ich noch dein Wort. Und was du dir vorgenommen und was du haben willst, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Ich bin gewiss, ganz gewiss, nicht weil ich die Kraft in mir habe, sondern weil dein Wort wahr ist. Und ich kann doch dein Wort nicht bezweifeln. Du bist doch nicht ein Mensch. Du kannst doch dein Wort nicht einer Revision unterziehen. Dein Wort ist doch unwiderruflich. Und deine Gaben, was sind denn deine Gaben? Deine Liebe, die wir erfahren haben in schweren Stunden, deine Durchhilfen. Aber die größte Gnadengabe, die wir empfangen haben, ist doch der Tod Jesu, der für mich ans Kreuz ging, gelitten hat für mich, damit ich seiner Liebe gewiss bin. Was soll ich jetzt noch zweifeln? Können Sie noch zweifeln? Können Sie unterm Kreuz stehen und sagen, Herr, ich kann nicht glauben. Er gibt Ihnen jedes Faustpfand, das Sie brauchen. Faustpfänder des Glaubens für die Krisenstunden Ihres Lebens. Ausgesprochen, glaube mir, komm, vertrau dich mir an. Jesus hat nicht gesagt, du brauchst eine bestimmte Füllung Heiligen Geistes, um glauben zu können. Er hat nicht gesagt, du brauchst so und so viel Erkenntnis. Er hat nicht gesagt, du brauchst diese und jene Heiligkeit in deinem Lebenswandel. Aber er hat gesagt, glaube. Glaube heißt, ihm Ja sagen. Sagen, Herr, danke, dass das mir gilt. Ich nehme das für mich und vielen Dank, dass du mich angenommen hast und dass ich berufen bin. Und dann fängt ein fröhliches Singen an und ein Loben und dann geht man durchs finstere Tal. Was tut's? Der Herr ist doch da, der mich trägt und da kann gar nichts mehr geschehen, weil von seiner Seite der Bund fest besteht, selbst wenn er von meiner Seite gar nicht treu gehalten wird. Du hältst mich. Das könnte ja einen lässig machen. Ich glaube nicht. Wer einmal Gott so tief ins Herz geschaut hat, der ist bewegt. Bewegt viel tiefer und viel größer als mit einem hochheiligen Willensentschluss. Da sagt Herr, ich will nur noch dir gehören und nur noch dir dienen. Ach Herr, lass deine Todespein an mir nicht vergeben sein. Amen.